und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Also es ist schon abenteuerlich, für jedes Jahr eine Notlage auszurufen, nur weil man mehr Geld braucht.
Man kann auch nicht jedes Naturereignis gleich zu einer Krisensituation hochjatzen, nur damit man die Schuldenbremse aussetzen kann.
Ich sehe keine Notwendigkeiten der Reform.
Ich würde mich eher auf Homer berufen. Odysseus hat sich an den Mast gebunden, nicht weil er es da so gut fand am Mast, sondern weil er wusste, dass er sonst der Versuchung nicht widerstehen kann.
Seither diskutieren wir das, 2006, das sind fast 20 Jahre und immer wieder die gleichen Argumente. Ich wäre froh, wenn man sich endlich mal was Neues einfallen lassen würde.
Nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu dieser weiteren Ausgabe unseres Ökonomie-Briefings. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, wo immer Sie uns hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe Frau Müller, lieber Justus, ja, es sind bewegte Zeiten und wir versuchen ein paar Einordnungen heute.
Ja, in der Tat, Lars, liebe Frau Müller, das sind aufregende Zeiten. Die Schuldenbremse hält uns in Atem und ein paar andere Dinge auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass wir das in den kommenden Minuten besprechen werden und wünsche angenehme Unterhaltung.
Wir knüpfen natürlich da an, wo wir aufgehört hatten, bei der schwierigen Haushaltsplanung. Angesichts der Tatsache, dass das Jahr bald endet, meinte ein Hörer nach der letzten Ausgabe, er ist erstaunt über Ihren Optimismus, dass die Ampel das alles noch geregelt bekommt. Halten Sie es weiter so halbwegs zeitnah noch für machbar?
Also mein Optimismus war dahingehend, dass es zu einer Einigung kommen wird. Also einerseits für das Jahr 2023 gibt es eine zeitnahe Lösung. Für den Haushalt 2024 wird sie durchaus auch Anfang des Jahres getroffen werden. Und vor dem Hintergrund bin ich auch weiterhin optimistisch, dass das nicht zu einer echten Regierungskrise oder Finanzkrise ist es sowieso nicht bei dem Volumen, was da ansteht. Wird.
Also ich denke auch, der Optimismus, wenn er so empfunden wurde, ist ja auch vielleicht ganz schön, der hat sich ja sogar bewahrheitet in dem Sinne, dass als wir miteinander gesprochen haben, Lars, die Entscheidung noch gar nicht stand, wie der Haushalt 2023, ich sage mal in Anführungszeichen, gerettet werden soll. Und das ist ja tatsächlich dann sehr, sehr zeitnah passiert. Und für 2024 speist sich mein Optimismus, dass es eine Lösung geben wird, einfach daraus, dass ich nicht erkennen kann, welche von den Parteien, die momentan an der Regierung beteiligt sind, ein großes Interesse an Neuwahlen haben sollte. Und von daher sind sie ja geradezu gezwungen, sich irgendwie zusammenzufinden und eine Lösung, wie auch immer die genau aussehen wird und ob die dann ganz toll sein wird, das sei nochmal dahingestellt. Aber dass sie eine Lösung finden werden, also den Optimismus hätte ich auch.
Also, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht es jetzt darum, den Haushalt 2024 auf eine solide Basis zu stellen. Es muss geklärt werden, ob entsprechend gespart wird oder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse das fünfte Jahr in Folge ausgesetzt werden kann, soll oder muss. Sie beide hatten beim letzten Mal schon gesagt, dass die Erklärung einer weiteren Notlage schwierig sei. Diese Option ist aber alles andere als vom Tisch. Bleiben Sie dennoch bei Ihrer Einschätzung? Herr Feld, fangen Sie gern mal an.
Ja, vielleicht noch ein bisschen stärker. Ich denke, dass eine Notlage für 2024 nicht verfassungsgemäß ausgerufen werden kann. Wenn man sich das einerseits den Wortlaut im Grundgesetz anschaut, also im entsprechenden Verfassungsartikel 115 zusammen mit 109 und das Urteil genauer betrachtet, dann heißt ja Krise demgemäß, dass es ein exogener Schock ist, um das so in der Ökonomenterminologie mal zu verwenden. Dieses Ereignis muss als solches auch feststellbar und spürbar sein. Es muss sich außerhalb der Kontrolle des Staates befinden und, da steht ein Und im Text, es muss zugleich auch zu erheblichen Beeinträchtigungen der finanziellen Situation des Bundes führen, der Finanzlage führen. Wenn wir das jetzt durchdeklinieren, dann muss man sagen, wir haben im nächsten Jahr nicht zu erwarten eine schwere wirtschaftliche Krise. Es wird zwar nicht besonders gut laufen, aber selbst wenn jetzt Einsparungen stattfinden und das nochmal ein bisschen die Konjunktur belasten sollte, bleiben wir bei einem schwach positiven Wirtschaftswachstum. Das ist keine Krise. Die Energiekrise, die aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gefolgt ist, ist abgeflaut. Die Energiepreise sind zwar höher als vor 2022, also mehr oder weniger hoch. Man haben ja immer die gewissen Volatilitäten in den Märkten, aber so im Durchschnitt würde ich sagen, sind wir ein bisschen höher. Börsenstrompreise ein bisschen höher, Gaspreise sind ein bisschen höher. Aber wir sind nicht mehr auf diesem sehr starken Niveau, das wir in 2022 gehabt haben. Also Energiekrise lässt sich nicht heranziehen. Wir haben für Deutschland zumindest keine Naturkatastrophe, die in irgendeiner Art und Weise so stark wäre, dass sie als Krise in diesem Sinne zu verstehen wäre. Und nun wird darüber diskutiert, ob der Ukraine-Krieg, der ja weiter läuft, der auch weiter kräftige Unterstützung von deutscher Seite benötigt, ob der herangezogen werden kann. Der Ukraine-Krieg als Ereignis ist, wenn wir ins nächste Frühjahr gehen, schon 2 Jahre zurück. Das heißt, dann hat man einen erheblichen Erklärungsaufwand zu sagen, dass er dann jetzt noch zu solch negativen Auswirkungen führt. Und wenn man sich dann das Finanzvolumen anschaut, das für zusätzliche Mittel für die Ukraine im Raume steht, dann ist auf keinen Fall eine erhebliche Beeinträchtigung der Finanzlage des Bundes festzustellen. Man will die Hilfen von 4 auf 8 Milliarden anheben. Das ist ein 4-Milliarden-Betrag. Es kommen noch weitere Beträge hinzu, was Waffenlieferungen und dann eben auch die Ersatzbeschaffung für die Bundeswehr anbetrifft. Auch da ist erstens machbar über das Bundeswehr-Sondervermögen für die Ersatzbeschaffung. Und auf der anderen Seite ist das nun bei einem Bundeshaushalt von 470 Milliarden Euro, sind 4 Milliarden Euro keine erhebliche Beeinträchtigung der Finanzlage. Das kann man niemandem erzählen. Ja? Also meines Erachtens ist die Notlage fürs kommende Jahr nicht erklärbar. Das gilt im Übrigen auch für die Bundesländer, vielleicht mit der Ausnahme Schleswig-Holsteins, das ja in Anspruch nimmt, dass die Auswirkungen der Ostseeflut das Land besonders treffen. Ja, da ist eine Naturkatastrophe, die man ansprechen kann. Aber sonst sehe ich das nirgends. Also beispielsweise beim Saarland ist überhaupt nicht erkennbar, wo diese Notlage herkommen soll für das kleine Land, wenn der Bund keine hat. Also Notlage ist nicht mobilisierbar, meines Erachtens.
Das ist auch genau mein Eindruck, Lars, muss ich sagen. Also man kann nicht jedes Ereignis, was irgendwo auf der Welt gerade vor sich geht und was nicht schon seit Jahren feststeht, sagen, das hat uns so überrascht, da ist jetzt eine Notlage ausgebrochen. Du hast ja die Kriterien gerade genau genannt. Also muss schon eine spürbare Auswirkung auf Deutschland beziehungsweise auf das einzelne Bundesland tatsächlich haben. Und man kann nicht nach dem Motto, irgendwas ist immer, auf der Welt dann permanent Notlagen ausrufen. Und das Saarland hast du schon ganz klar, da war ja, glaube ich, gerade auch in der letzten Woche die Anhörung, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, nochmal zu dem Thema, da eine Notlage zu konstruieren, das scheint mir doch also weit, weit hergeholt zu sein, muss ich sagen. In Schleswig-Holstein, selbst da wäre ich relativ skeptisch. Ich hatte ja erst vermutet, dass die Notlage ist, dass der THW Kiel nur auf Platz 3 der Tabelle steht. Aber gut, die Ostseeflut hat es gegeben, aber letztendlich muss man sagen, man kann auch nicht jedes Naturereignis gleich zu einer Krisensituation hochjatzen, nur damit man die Schuldenbremse aussetzen kann. Also von daher, da muss ja doch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit das Ganze betrieben werden. Und da scheint mir da momentan ein bisschen zu fehlen, dass man nach allen möglichen Ereignissen sucht, geradezu, wo man sagt, das könnte doch jetzt eine Notlage rechtfertigen mit Hilfe der wir quasi an der Schuldenbremse wieder vorbeikommen.
Also im Saarland ist es besonders aberwitzig. Die wollen dann für die nächsten 10 Jahre jedes Jahr eine Notlage erklären, damit sie mehr Geld ausgeben können. Und das Einzige, was als Notlage dann entsteht im Nachhinein, ist angesichts des Finanzvolumens, das dort im Raum steht, eine Haushaltsnotlage hinterher. Ja, das ist das Einzige, was passieren wird. Also es ist schon abenteuerlich, für jedes Jahr eine Notlage auszurufen, nur weil man mehr Geld braucht. Das gibt es eigentlich nicht her. Und wenn da ein Kläger wäre, wäre das eindeutig verfassungswidrig und nicht nur irgendwie schräg oder sonst wie zu beurteilen. Ja, wir sind ja beides keine Juristen, aber wenn die Opposition im Saarländischen Landtag klagt, kann das Verfassungsgericht im Saarland gar nicht anders, als zu sagen, dieses Vorgehen ist verfassungswidrig auf Basis des Urteils des Bundesverfassungsgerichts.
Aber um nochmal auf das Ukraine-Argument zu kommen, wir haben auch da eine konkrete Hörerrückmeldung. Andreas Vollmer fragt sich, ob nicht die Aufnahme von inzwischen über 1 Million Geflüchteten aus der Ukraine Grund genug für eine Notlagenerklärung sei. Alles andere würde ja vielleicht bedeuten, dass das Standard ist.
Es geht ja nicht darum, im Umkehrschluss Standard festzuhalten und immer zu sagen, was gehört denn jetzt eigentlich zum Normalen, sondern das Recht verlangt, klarzumachen, ist das eine Krise? Und die Krise muss dieses außergewöhnliche Ereignis sein. Ob im nächsten Jahr nochmal so viel Zuwanderung zu erwarten ist, ist schon mal eine ganz andere Frage. Und dann wird man auch feststellen müssen, der Ukraine-Krieg liegt schon ziemlich weit zurück. Und was dann dadurch passiert, ist etwas, was man auch absehen kann von Seiten des Staates. Ich gebe zu, dass es sich der Kontrolle des Staates entzieht, wie viele Menschen nach Deutschland kommen. Wobei man daran auch Zweifel haben kann. Man könnte sich ja auch ein anderes Grenzregime vorstellen, wie es beispielsweise Dänemark hat. Und drittens, Beeinträchtigung der finanziellen Situation, die ist nicht erheblich durch die 1 Million Geflüchteten. Es ist eine Belastung finanziell, das ist überhaupt keine Frage. Aber der Bundeshaushalt ist halt schon auch riesig. Und das muss zu einer wirklich stärkeren Belastung kommen, als das, was wir jetzt dadurch haben. Also es ist nicht zu sehen, wie man da jetzt irgendwas konstruieren sollte. Meines Erachtens ist die Gefahr groß, dass es verfassungswidrig ist. Und man kann im Grunde dem Bundesfinanzminister nur raten, lauf bitte nicht noch einmal in einen erneuten verfassungswidrigen Haushalt. Die Opposition würde aller Voraussicht nach klagen.
Ich denke auch, man muss noch mal ganz klar sagen, irgendwas ist natürlich immer, das ist ja wirklich so, sozusagen. Also das Leben verläuft nie hundertprozentig wie geplant. Es gibt immer Dinge, die außergewöhnlich sind. Aber bis man eine Krise ausruft, muss es eben auch besonders stark sein, diese Auswirkung. Und nicht sagen, da ist jetzt irgendwas passiert, womit wir nicht so gerechnet haben. Jetzt kann man sagen, gerade bei diesen 1 Million Geflüchteten aus der Ukraine, du hast schon gesagt, man könnte sich natürlich überlegen, gut, aus humanitären Gründen wollen wir das nicht, ein anderes Grenzkontrollregime zu haben. Man könnte aber auch sagen, und darüber haben wir an anderer Stelle auch schon mal in diesem Podcast geredet, wir ermöglichen es denen deutlich einfacher, sich am Arbeitsleben in Deutschland zu beteiligen und dann wären das auch keine besonderen Kosten. Wir haben da irgendwie eine andere Strategie und wollen das alles besonders bürokratisch und korrekt machen, was dazu führt, dass die besonders schwierig ist, wenn die Arbeit aufzunehmen. Ja, aber das ist ja unsere Entscheidung oder die der Bundesregierung beziehungsweise der entsprechenden Gremien. Das ist ja jetzt, kann man doch nicht sagen, wir halten die von der Arbeit ab und dann haben wir eine Notlage. Also das kommt mir irgendwie relativ paradox vor.
Naja, es hat aber ein bisschen auch damit zu tun, dass wir in den vergangenen Jahren immer laut Krise geschrien haben, wenn irgendwie was Besonderes war und irgendein Interesse, das sich politisch formiert hat, ganz bestimmte Dinge durchsetzen wollte. Ich habe mich durchgehend geweigert, die Flüchtlingskrise als Krise in diesem Sinne zu bezeichnen. Die finanzpolitischen Auswirkungen waren verkraftbar. Das mag gesellschaftspolitisch und dann nachher auch im Hinblick auf die politischen Auswirkungen bei Wahlen problematisch gewesen sein. Aber wir sind hier, und das hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar festgestellt, im wirtschafts- und finanzpolitischen Bereich. Und dann müssen die Auswirkungen eben auch erheblich sein. Und das können wir nicht feststellen.
Ich habe auch so ein bisschen, den Eindruck unter dem, was diese Woche passiert ist, dass wir eine Krise vielleicht im Bildungssektor haben. Aber die ist leider nicht außerhalb der staatlichen Kontrolle, muss man sagen. Ja, ich warte noch, dass der Erste ruft, wir haben eine Bildungskrise, jetzt müssen wir die Schuldenbremse lockern.
Es kommt auch noch, genau. Dabei müsste man was anderes lockern,
Ah, was denn?
No comment. Ich kommentiere das jetzt bei den Ländern nicht mehr. Das ist so schrecklich, was wir in der Schulbildung in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Und dafür sind die Länder verantwortlich, ganz eindeutig. Also da kann der Bund nichts dafür, dass es so aussieht, wie wir das jetzt bei den Schulen sehen.
Na gut, aber da gibt's ja gerade wieder die Frage, ob Bildung weiter Ländersache bleiben sollte oder der Bund das an sich reißen müsste, um es mal sehr simpel zu formulieren.
Also die Vorstellung, dass der Bund irgendwas an sich reißen könnte, ist Gott sei Dank durch das Grundgesetz verhindert. Ja, also ich meine, ein bisschen muss man ja mal realistisch sein. Auf der Basis des Grundgesetzes sind Kompetenzen zugeteilt und der Bund hat keine Möglichkeiten, das an sich zu ziehen. Er hat sich dahingehend jetzt gerade erst eine blutige Nase geholt, was die Gesundheitsreform und die Klinikzusammenlegungen anbetrifft. Und es ist nun mal so, dass dieses Land ein extremer Verwaltungsföderalismus ist. Das kann man beklagen und schrecklich finden, aber ohne eine Föderalismusreform möglicherweise sogar eine Veränderung von Grundgesetzartikeln, die der Ewigkeitsgarantie unterliegen, ist das nicht machbar. Und da kann man nicht einfach sagen, der Bund macht das jetzt, weil er da irgendwie oben drüber ist und ein paar nette, gestaltungswillige Politiker da sind. Nein, wir haben eine gewisse Rechtslage und die ist einzuhalten.
Ja, ich habe den Eindruck, manchmal ist da so eine simplistische Vorstellung bei manchen, dass das wie in so einem Unternehmen wäre. Da gäbe es den Vorstand, das ist der Bund, und dann gibt es die Unterabteilungen, das sind die Länder. Ja, aber so ist es ja nicht. Das ist ja ein ganz anderes organisches Zusammen als jetzt so ein hierarchisch strukturiertes Unternehmen, was da manchen anscheinend vorschwebt, so nach dem Motto, wenn es nicht klappt, dann muss der Chef durchgreifen. Ja, also das scheint mir irgendwie ein bisschen naiv zu sein, muss ich sagen.
Dann kommen wir mal wieder zum Haushalt zurück. Im Kern geht es ja um 17 Milliarden Euro. Es gibt diverse Ansätze von Streichungen bis hin zu weiteren Krediten. Was ist am ehesten realistisch und oder sinnvoll?
Tja, also man muss im Hinblick auf die Möglichkeiten, die der Bundeshaushalt hier bietet, einerseits die Frage stellen, was ist denn von einem Jahr aufs andere flexibel? Das gilt für wesentliche Teile des Bundeshaushalts nicht. Also beispielsweise die Zuschüsse an die Rentenversicherung sind nicht flexibel. Sie hängen davon ab, dass man veränderte Weichenstellungen für die gesetzliche Rente hat. Und mal davon abgesehen, dass das politisch immer schwierig zu erreichen ist, insbesondere in der jetzigen Konstellation der Bundesregierung schwierig zu erreichen ist, wird man dort nicht so schnell von einem Jahr aufs andere ändern können. Die Bundesagentur für Arbeit hat jetzt schon auch im Hinblick auf das Bürgergeld gesagt, also Mitte Dezember für den 1. Januar lässt sich da nichts mehr ändern am Bürgergeld. Das ist jetzt umgesetzt. Ja, man kann irgendwie nochmal versuchen, dann für irgendwas Mitte des Jahres zu machen, aber dann sind die Einsparungen nicht besonders groß. Und wir haben auch eine ganze Reihe von anderen Gesichtspunkten, die beim Bürgergeld zu berücksichtigen sind, denn auch da gibt es ja rechtliche Beschränkungen. Genauso wird man hinsichtlich der Subventionsmilliarden, die durch den Klima- und Transformationsfonds gezahlt werden sollten, aufpassen müssen, wie weit die jeweiligen Verhandlungen sind. Also wie stark hat man schon Vereinbarungen getroffen? Was ist unterschrieben, was ist nicht unterschrieben? Was kann der Bund noch verändern? Das Verfahren Northvolt ist trotz der Haushaltssperre, die wir jetzt erst einmal hatten, also für die Batteriezellenfabrik in Schleswig-Holstein, diese Mittel sind bewilligt worden. Da gibt es einen Zuwendungsbescheid, weil man eben gerade auch in diesen Verhandlungen da schon kurz vor Abschluss war. Ja? Und man deswegen das nicht mehr stoppen konnte, ohne dass es entsprechende Schadensersatzforderungen gegeben hätte. Beim Falle Intel sind wir auch schon relativ weit fortgeschritten auf der Ebene des Bundes. Da wird man dann sehen müssen, ob da noch was machbar ist oder nicht. Ja? Aber wir haben natürlich noch eine Reihe anderer Elemente im Klima- und Transformationsfonds bei den Finanzhilfen, die durchaus gekürzt werden könnten. Und wenn man nur alleine durch das durchgeht, was von der Planung her für das jetzt noch laufende Jahr 2023 an Subventionen gezahlt wird, das sind 16,9 Milliarden Euro für die Bauwirtschaft alleine, zur Sanierung der Gebäude, um sie auf Klimaneutralität umzustellen. Energetische Gebäudesanierung nennt sich das. 16,9 Milliarden Euro. Klar, der Bauwirtschaft geht es nicht gut. Die ist froh, wenn sie diese Aufträge bekommt. Wir haben dafür immer volles Verständnis. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch so, dass man sich fragen muss, ist das überhaupt in diesem Volumen nötig? Ja, wäre für nächstes Jahr dann ebenfalls noch einmal so ein Betrag erforderlich. Und so kann man durch die Aufstellung durchgehen, die beispielsweise das Kieler Institut für Weltwirtschaft gemacht hat, und kommt ruckzuck auf 17 Milliarden Euro, wenn man die Steuervergünstigungen noch dazu nimmt. Also die Einsparmöglichkeiten sind da und sie können durchaus genutzt werden. Also nehmen wir mal ein schönes Beispiel, mit dem wir jetzt, wenn ich das nenne, mit Sicherheit bei den Zuhörerinnen und Zuhörern das ein oder andere an Reaktanz auslösen könnten. Es gibt einen ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7% für den Unterhaltungs- und Kulturbereich. Warum eigentlich? Warum liegt das nicht bei 19%? Ja, weil wir bei Brot und Spielen dann wirklich auch noch die Spiele entsprechend subventionieren müssen, sehe ich nicht ein. Ja, ich weiß, dass der liebe Justus der Ansicht ist, dass 7% Mehrwertsteuer immer auch eine Steuersenkung ist und deswegen gewährleistet. Aber ich finde, diese Art von Steuervergünstigung sollten wir abschaffen.
Ja, da will ich mich jetzt nicht verstreiten mit dir, Lars. Ich sehe schon, du hast kein Interesse mehr, Karten für die Pokalspiele von FC Bayern München zu kaufen, was ich verstehen kann, und plädierst deswegen für Steuererhöhungen auf diese Tickets. Nein, Spaß beiseite. Ja, natürlich, das ist sozusagen, da kann man immer diskutieren sozusagen. Und ich sehe das ja durchaus ein, dass bei Kultur natürlich häufig gerade das in dem Sinne regressiv wirkt, sozusagen, dass da auch diejenigen bevorzugt, naja, sagen wir so, das korreliert hoch mit Bildung in gewisser Weise, das korreliert wiederum mit Einkommen. Da ist wirklich die Frage, ob da eine Steuervergünstigung zwingend notwendig ist an der Stelle. Darüber kann man wahrscheinlich, ich will aber nochmal einen allgemeineren Punkt machen. Es wird immer sozusagen ja gefragt, nach welche genaue Einzelmaßnahme. Ich denke, es gibt zwei Dinge, die man sich wirklich nochmal erstmal genauer angucken kann. Zum einen, da gibt es eine ganz schöne Übersicht auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, also ich würde sagen hinreichend unverdächtig, die mal die konsolidierten Staatsausgaben, also über alle Kommunen, Länder, die Sozialversicherungen als auch den Bund zusammen aggregiert und sagt, zwischen 2000 und 2010 ist das Ganze nominell um etwa 15% aufgewachsen. Und in den dann folgenden Jahren ist das um ungefähr 70% aufgewachsen in den dann folgenden 12 Jahren. Jetzt kann man sagen, das ist alles nicht inflationsbereinigt geschenkt, aber dürfen auch nicht vergessen, in den Jahren bis 2022 war das auch noch sehr wenig mit der Inflation. Also der Unterschied zwischen 15% und 70%, der ist schon gewaltig. Also da ist einiges zusätzlich gekommen und da müssen auch Einsparpotenziale da sein. Das Zweite ist, wir sehen auch in zahlreichen Bundesbehörden und sag mal, in der zentralen Verwaltung, in den Ministerien, nicht unerheblichen Aufwuchs an Mitarbeitern. Da kann man sagen, das sind ja alles Peanuts, sozusagen. Diese Mitarbeiter, die kosten ja gar nicht so viel, aber ich glaube, das hat einen indirekten Effekt, dass diese Mitarbeiter auch gerne irgendwelche Sachen machen. Ja, und damit wiederum letztendlich bei anderen ultimativ Kosten verursachen, weil über neue Regulierungen nachgedacht wird, etc. Also, wenn man da ein bisschen sparen würde, hätte das kollateral ganz positive Wirkungen.
Wie stehen Sie denn zur Debatte um die grundsätzliche Neugestaltung der Schuldenbremse? Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung fordert das seit Jahren. Nun hat sich auch IW-Chef Michael Hüter zuletzt dafür ausgesprochen, es brauche eine Reform der Schuldenbremse, um den Umbau der Wirtschaft zu finanzieren.
Naja, aber man muss natürlich schon sehen, dass wir ja einerseits beim Institut der Deutschen Wirtschaft und andererseits beim Institut für Makroökonomie und Konjunktur Institutsleiter haben, die für die Finanziers, die dahinter stehen, ganz gerne auch wirtschaftspolitische Vorschläge machen. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, den man auch an der Stelle nochmal klarstellen muss. Unabhängige Wissenschaft sieht schon auch anders aus als das, was wir beim IMK und beim IW sehen. Im Hinblick auf die Reform der Schuldenbremse, ich sehe keine Notwendigkeiten der Reform. Wir haben die Diskussion schon ewig um die Ergänzung der Schuldenbremse durch eine Investitionsorientierung. Dass das jetzt vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium nochmal erneut aufgebracht worden ist, ist ja mit wenigen neuen Argumenten versehen, die Argumentation, die wir schon bei der Reformdebatte um die Einführung der Schuldenbremse gehabt haben. Und die Argumente von damals sind heute genauso gültig. Das Argument erstens ist, die Abgrenzung von Investitionen ist ein Problem. Und zwar nicht nur, dass man das rechtssicher abgrenzen kann, sondern wir haben ja in der Debatte gerade auch aktuell das Problem, dass Subventionen, die in großem Stil für die deutsche Wirtschaft ausgelobt werden, etwa durch den Klima- und Transformationsfonds, als Investitionen in die Zukunft Deutschlands umetikettiert werden. Es sind keine Investitionen in diesem Sinne. Wir haben die Problematik, dass wir grundsätzlich sagen können, staatliche Investitionen sind nicht per se besser als staatlicher Konsum. Also Bildungsausgaben, die Gehälter für die Lehrerschaft, die Gehälter für Professoren sind Konsumausgaben des Staates, sind keine Investitionen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man Professoren mehr bezahlen sollte. Aber man sollte schon auch erkennen, dass Investitionen in Humankapital für dieses Land enorm wichtig sind. Und dass man dabei auch berücksichtigen muss, was man an Bildungsausgaben hat. Landesverteidigung ist jetzt ein so wesentliches Element. Auch da ist der Großteil dessen, was wir hier bezahlen, Konsumausgabe des Staates. Und so können wir durchgehen und am Ende stellen wir fest, dass was an Investitionen übrig bleibt, jenseits dessen, was die Gemeinden machen, die ja sowieso den Großteil der Investitionstätigkeit in Deutschland stemmen, aber auch nicht der Schuldenbremse unterliegen, sondern sich in Höhe ihrer Investitionen verschulden dürfen. Wenn man das durchgeht, bleibt sehr, sehr wenig übrig. Und das lässt sich im Rahmen der Schuldenbremse sehr wohl finanzieren. Ja? Es würde ja auch nur um Nettoinvestitionen gehen. Das heißt also, Ersatzinvestitionen zur Instandhaltung bleiben außen vor. Die sollten gar nicht dazugehören. Ja, das ist auch das, was das der Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium deutlich sagt. Also geht man das wirklich im Detail durch, ist diese Investitionsorientierung keine gute Veränderung, keine gute Reform der Schuldenbremse. Das muss man klar feststellen. Wir haben eine Reihe von Investitionen, die einfach Fehlinvestitionen sind. Ich kann doch mal zum 100. Mal die Regionalflughäfen in Deutschland nennen, die wir in großem Umfang haben. Und Sie merken, dass ich mich an der Stelle sehr schnell in Rage rede, weil ich das schon seit... Wann kam die Schuldenbremse? 2009 ist sie gekommen, 2006 am Tag des Viertelfinals Deutschland-Argentinien im Sommermärchen fanden die ersten Diskussionen zur Reform des Artikel 115 in Berlin statt. Seither diskutieren wir das, 2006, das sind also fast 20 Jahre und immer wieder die gleichen Argumente. Ich wäre froh, wenn man sich endlich mal was Neues einfallen lassen würde.
Ja, Lars, mir geht das ähnlich. Wenn man mit anderen Kollegen darüber diskutiert, dann hat jeder eine Vorstellung darüber, was eine Investition ist. Aber im politischen Bereich merkt man, das ist doch sehr unscharf, der Investitionsbegriff letztendlich. Und der wird immer weiter aufgeweicht. Bestimmte Dinge, würde ich sagen, wenn man sieht, da werden jetzt Schienen verlegt, irgendwo, das würde ich sagen, das verstehe ich, dass eine Investition, selbst wenn es in Teilen eine Fehlinvestition sein mag, ja, das ist ja bei Investitionen vielleicht in der Natur der Sache, dass das nicht vermeidbar ist, dass man auch mal einen Fehler macht. Aber sagen, das verstehe ich noch, aber es wird immer weiter aufgeweicht, sodass man sagt, jede Subvention eines Unternehmens wird sozusagen doch als Investition in irgendeiner Weise interpretiert, bis hin zu zumindest in der öffentlichen Diskussion so weitgehenden Konzepten, wie dass man sagt, eigentlich ist Umverteilung auch eine Investition, weil das eine Investition in den sozialen Zusammenhalt oder sowas ist. Und dann haben wir natürlich gar nichts mehr, was gar keine Investition ist. Die Abgrenzung trotzdem, wo genau ziehen wir die Linie, die ist unheimlich schwer und es ist ja ganz klar, sobald der Investitionsbegriff eine prominente Rolle spielt, wird die immer weiter aufgeweicht. Das Fehlinvestitionsargument, was du bringst, das würde ich noch gar nicht mal so scharf stellen. Ich würde sagen, das passiert Unternehmen auch. Jetzt die Regionalflughafen geschenkt, das bleibt besonders prominent, dass das fehlt. Das hätte man vorher wissen können, dass das Fehlinvestitionen sind. Aber dass mal Dinge nicht ganz genauso laufen, also das wird jedem Unternehmen schon mal passiert sein. Also ein Unternehmen, was immer nur Investitionen tätigt, wo sich hinterher alles bewahrheitet, was man vermutet hat, also das möchte ich kennenlernen, das Unternehmen.
Ja, ja, da hast du recht. ThyssenKrupp in Brasilien war auch eine Fehlinvestition. Ja? Und jetzt bezahlen wir 2 Milliarden Euro, damit ThyssenKrupp seine Kapitalstock umstellen kann auf die Klimaneutralität.
Ich mache ja Fusionskontrolle, ja, Daimler, Chrysler. Ich kann dir genug Beispiele erzählen von sozusagen Unternehmensübernahmen, also Investitionen an irgendwelchen Stellen, wo man hinterher gedacht hat, das war eigentlich doch eher. Also man könnte nochmal fragen, was die Bayer-Aktionäre von der Übernahme von Monsanto halten und so weiter.
Ja, also, ja, das ist schon richtig.
Nochmal konkret was zur Schuldenbremse. Nachdem Teile von Union und FDP nach dem Urteil die Stärkung dieser gelobt hatten, meinte Herr Hüther, Zitat, ich finde es intellektuell unwürdig, eine einmal zufällig gefundene Regel als heilige Veranstaltung zu bewerten. Die genannten Parteien berufen sich gerne auf Ludwig Erhard oder Ordnungsökonomen wie Walter Eucken, aber von denen hätte keiner so dürftig argumentiert.
Was ist denn daran unwürdig? Das Problem, das wir haben im Hinblick auf die Finanzpolitik, ist eines, das Herr Hüther kennen sollte. Zumindest aus seiner Zeit als Generalsekretär des Sachverständigenrates. Nämlich, dass die Politik von vornherein eine Verzerrung in Richtung zu hoher Defizite hat. Das zeigt sich im Konjunkturverlauf vor allen Dingen dann, wenn der Aufschwung kommt, wenn es wirtschaftlich besser wird und man dann auch wirklich einsetzen sollte mit einer Konsolidierungsstrategie. Also beispielsweise, wenn wir jetzt aus dem schwachen Jahr 2023 ganz mager in das 2024 hineingehen, aber mit positivem Wachstum, dann ist es schon sinnvoll, den Konsolidierungsprozess einzuleiten. Und dann sind die Widerstände enorm, weil es natürlich Unternehmen gibt, denen es gerade noch nicht so gut geht. Ja? Und auf der anderen Seite eben auch die Gewerkschaftsseite immer wieder in diese Richtung tendiert. Wir haben genügend Interessengruppen, die sich dagegen wehren, Ziel dieser Konsolidierung zu sein und die Begünstigungen, die sie in irgendeiner Form vorher bekommen haben, nicht mehr zu erhalten. Und das führt dazu, dass halt unzureichend konsolidiert wird in den Zeiten, in denen es besser läuft. Das ist eine Form von Verzerrung in Richtung zu hoher Defizite. Das hat mit dürftiger Argumentation überhaupt nichts zu tun. Da ist keine Heiligsprechung, sondern diese Regel ist ins Grundgesetz gekommen nach ewig langen Debatten darüber, dass die alte Regel des Artikel 115 eben die Verschuldungsneigung des Bundes und der Länder nicht eingeschränkt hat. Herr Hüther hat offensichtlich vergessen, dass wir aus einer Phase gekommen waren damals, in der 3 Bundesländer Haushaltsnotlagen hatten, 2 davon wiederholt. Und das sind typischerweise jetzt auch die Bundesländer, die die Schuldenbremse aufweichen wollen, nämlich Berlin, Bremen und das Saarland vorneweg mit ihren Transformationsfonds. Also ich kann nur davor warnen, in diese alte Politik der 70er, 80er Jahre zurückzufallen und zu meinen, dass man mit Subventionen einen Strukturwandel befördern kann. Das erhält einfach nur die alten Unternehmen, die in der neuen Welt vielleicht gar nicht mehr überlebensfähig sind. Und genau das haben wir schon einmal erlebt. Und es hat uns nicht wirklich zu einem guten Ergebnis gebracht.
Ich würde mich auch auf Homer berufen. eigentlich ist die Logik doch ganz einfach. Ja. Odysseus hat sich an den Mast gebunden, nicht weil er es da so gut fand am Mast, sondern weil er wusste, dass er sonst der Versuchung nicht widerstehen kann. Ja, und das war nachher eine kluge Strategie, das so zu machen. Und das ist das Gleiche eigentlich wie bei der Schuldenbremse. Die Logik ist, man kann gewissen Versuchungen einfach nicht widerstehen. Und wenn ich vorher weiß, dass ich einer Versuchung nicht widerstehen kann, dann ist es sinnvoll, mir etwas auszudenken, sozusagen, dass ich mich selber binde und das verhindere, sozusagen dieser Versuchung dann zu erliegen. Und letztendlich ist Schulden machen sowas wie eine Versuchung der Politik. Man muss keine unangenehmen Entscheidungen treffen. Man kann sagen, ja, dieser berühmte Satz, wir wollen ja nicht das eine oder das andere, wir wollen das eine machen und das andere nicht lassen. Genau das ist die Politik. Wir wollen alles machen und bitte irgendeiner soll später bezahlen. Ja, so dass wir die unangenehme Entscheidung nicht treffen wollen. Von daher, diese Bindung, ja, die ja auch sagt, sozusagen, wir wollen auch den zukünftigen Generationen Freiheiten lassen, ja, sich meinetwegen zu verschulden oder Entscheidungen zu treffen, das ist eine sehr vernünftige Regel, prinzipiell. Das ist der ganze Sinn einer Verfassung, muss man sagen, dass man sich Regeln schafft, die man nicht leicht auflösen kann. Einfach, das ist auch nicht undemokratisch. Ja, wir haben ganz viele Regeln in unserer Verfassung. Ja, die ganzen Freiheiten, die gewährt werden, wo wir sagen, das kann jetzt nicht einfach mal mit Mehrheitsbeschluss abgeräumt werden. Ja, da binden wir die Politik für die Zukunft. Das ist total demokratisch, dass wir das so machen.
Das ist eine urdemokratische Entscheidung. Ich kann nicht verstehen, was daran undemokratisch sein soll. Nur weil halt zukünftige Regierungen gebunden werden, wie man ansonsten durchs Grundgesetz auch gebunden ist. Jetzt hat man für die Schuldenbremse keine Ewigkeitsklausel. Man kann sie ändern. Und wenn 2/3 Mehrheiten in Bund und Ländern zustande kommen, um sie zu ändern, dann ist es eben so. Aber da wird es dann nochmal vorher auch eine entsprechende Diskussion geben müssen und eine Auseinandersetzung, ob das sinnvoll ist. Bisher sehe ich diese 2/3 Mehrheiten nicht. Und deswegen bin ich da ganz komfortabel im Status quo.
Also dann mal zusammenfassend. Die Schuldenbremse ist zwar durchaus ein Akt der Selbstfesselung, aber er bewahrt vor Unheil und unantastbar ist die Schuldenbremse trotzdem nicht.
Unantastbar ist in der Wirtschaftspolitik wenig. Die Schuldenbremse zu ändern erfordert eine höhere qualifizierte Mehrheit, nämlich die 2/3 in Bundestag und Bundesrat. Und insofern ist sie nicht unantastbar. Aber da muss dann schon auch ein breiter Konsens in der Politik existieren, dass man eine Reform der Schuldenbremse durchführt. Es gibt einfach gesetzliche Regelungen, auch solche, die im Hinblick auf die Art und Weise, wie der Bundeshaushalt, wie die Länderhaushalte geführt werden, Auswirkungen hat. Ich will zwei nennen. Eines ist die Konjunkturbereinigung, die auch gemäß den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag geprüft werden soll. Das soll aber so aussehen, dass wir modernere Konjunkturbereinigungsverfahren gegebenenfalls einführen. Und dann kann das auch einmal in einem Jahr mehr Spielraum bringen, wird dann aber in späteren Jahren eben weniger Spielraum zur Verfügung stellen, wie das eben in der Konjunktur ist. Also insofern darf man sich da dann auch im Zeitablauf bei einer solchen Veränderung nicht reich rechnen. Und das zweite Beispiel ist die periodengerechte Verbuchung von Agen und Disagen. Ich will es gleich an einem Beispiel machen, ohne es abstrakt zu erklären. Wir haben ja in der Phase der Corona-Pandemie in großem Umfang Anleihen begeben. Die Staatsschuldenquote ist ja um 10 Prozentpunkte nach oben gegangen. Und die Anleger haben damals akzeptiert, einen zusätzlichen Preis dafür zu zahlen, eine zusätzliche Gebühr dafür zu zahlen, dass sie diese Anleihen überhaupt kaufen durften. Also jenseits eines mageren Coupons, der den Zinssatz festlegt von 0,0 oder 0,1%, gab es dann eben noch diesen Abschlag. Und das ist dann aber unmittelbar auch in der Verschuldung des Bundes verbucht worden und hat deswegen auch die Schuldenhöhe, die dann entstanden ist in diesem Jahr 2020, auch im Jahr 2021 gedrückt. Und später, wenn man dann die Aufschläge in die andere Richtung zu zahlen hat, erhöht sich dann entsprechend die Verschuldung, ja, ceteris paribus. Das kann man über die Zeit geglättet, indem man Jahr für Jahr diese Beträge zurechnet, sinnvoller gestalten. Und das erlaubt auch einen gewissen Spielraum, aber eben auch, ähnlich wie bei der Konjunktur, so, dass das eine Glättung bedeutet, in einem Jahr vielleicht Spielraum schafft, in anderen Jahren zum zusätzlichen Erfordernis in Richtung Überschüsse zu gehen bedeutet. Also das sind so zwei Veränderungen, die diskutiert werden, die einfach gesetzlich zu regeln wären. Da könnte man sicher noch etwas tun.
Das Gute ist, es müssen sich ja letztendlich Opposition und Regierungsparteien zusammenfinden und dann kann man auch Dinge ändern, weil dann typischerweise die 2/3 Mehrheit wohl zusammenkommen wird. Das heißt also, man muss das auf einen breiten Konsens stellen. Und das scheint mir bei so einer Regel auch vernünftig zu sein. Also von daher unantastbar ist sie sicherlich nicht, aber es ist auch nicht ganz leicht antastbar, sagen wir es mal so.
Sind Steuererhöhungen Ihrer beide rote Linie?
Du warst ja eben schon dafür, Lars, für die Steuererhöhung.
Nein, ich bin nicht für Steuererhöhung, ich bin für die Streichung von Steuervergünstigungen. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Allgemeine Steuererhöhungen würde ich nicht durchführen. Also ich würde weder bei der Umsatzsteuer noch bei der Lohn- und Einkommensteuer und nicht bei der Körperschaftssteuer ansetzen. Andere Dinge, die immer diskutiert werden, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, sind sowieso Steuern, die vom Aufkommen her den Ländern zustehen, nach den Regeln, die wir im Grundgesetz haben. Die Vermögensteuer ist ja nur ausgesetzt, sie steht also noch im Grundgesetz drin und dementsprechend ist auch diese Aufkommensbedingung erhalten. Das hilft dem Bundeshaushalt keinen Millimeter weiter. Und insofern brauchen wir darüber gar nicht erst zu diskutieren. Davon abgesehen, dass ich weder die Vermögensteuer noch eine Veränderung bei der Erbschaftssteuer wirklich gut finden würde. Bei der Erbschaftssteuer müsste man sich eher überlegen, wie ändert man die Struktur, aber dann gerät man sofort in die Diskussion derjenigen Umverteiler, die sehr, sehr hohe Steuersätze von 50% bei der Erbschaftssteuer haben wollen. Und das wird natürlich nicht gehen, ohne dass wir die Betriebsvermögen so stark belasten, dass sie aus dem Land gehen. Das sind so die Diskussionen, die wir bei der Besteuerung im Wesentlichen haben. Die CO2-Bepreisung zähle ich nicht dazu. Ich finde schon, dass wir hier mehr machen könnten. Wir hätten auch die Möglichkeit, im kommenden Jahr schon CO2-Preise höher anzusetzen, als es bisher vereinbart ist. Und es wäre sicher für die Sektoren, die wir in Deutschland jetzt noch nicht im EU-System haben, also für den Verkehr und für die Gebäude, eine sinnvolle Maßnahme, hier noch ein bisschen nach oben zu gehen. Also das vielleicht zu diesem Komplex Steuererhöhungen. Wenn man weiß, dass der Steuerpolitik eben auch in der Bemessungsgrundlage sehr, sehr viel Musik steckt, dann wird man jetzt nicht einfach nur das Thema Steuererhöhungen als solches ausschließen in diesem Sinne. Ja, die Anhebung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes beim Gastgewerbe auf die 19% kommt natürlich bei den Gastwirtinnen und Gastwirten als Steuererhöhung an. Das verstehe ich auch, dass sie das entsprechend spüren. Und trotzdem ist es eine Streichung von Steuervergünstigungen.
Ja, ich bin froh, Lars, dass du doch mal extra auf den CO2-Preis hingewiesen hast. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da eine gewisse, möglicherweise Übereinstimmung in der Koalition geben könnte. Letztendlich, dass man sagt, wir gehen jetzt doch stärker nochmal auf den CO2-Preis als Mittel, zentrales Instrument der Klimapolitik ein. Da haben wir ja jetzt, wir haben ja tatsächlich eine Erhöhung beschlossen, also was heißt wir, der Bundestag, dass im Bundesemissionshandelsgesetz doch jetzt schon auf 40 Euro gegangen werden soll ab 01.01.2024. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob man für 2025, wo die 50 Euro geplant sind, nochmal was drauflegt. Da sind wir ja immer noch weit weg. Jetzt im europäischen Emissionshandel haben wir jetzt so aktuell sowas wie 70 Euro momentan. Ja, dass man sagt, da fallen die CO2-Preise ohnehin auseinander, was nicht ganz klar ist, warum das so sein soll. Ökonomisch ist es auf jeden Fall ineffizient, mit zwei verschiedenen CO2-Preisen zu operieren. Also da ist eigentlich noch ein bisschen Musik drin. Dann könnte man vielleicht auch mal nochmal von den Subventionen sich ein bisschen verabschieden, die man beim Gebäudeenergiegesetz jetzt doch ausschütten will. Tatsächlich, da rechnet ja Herr Habeck, hatte gesagt, doch sowas mit 130 Milliarden insgesamt, die ja da anfallen könnten, also nicht gerade wenig. Ja, das könnte man natürlich sagen, wenn wir da mehr auf eine preisliche Lenkung gehen, auch wenn das unangenehm ist. Wäre das eine Art von, das ist ja eher eine Preiserhöhung, ja gut, kann man sich streiten, ist ein staatlich festgelegter Preis momentan, kann wie eine Steuer interpretiert werden, aber das ist was, was ich auch als sinnvoll erachten würde, in der Tat. Bei anderen Dingen, Körperschaftssteuer, bloß nicht, ja, da sind wir eh schon an der Spitze bei den Unternehmenssteuern, da müssen wir in die andere Richtung marschieren.
Und damit läuft die Nachspielzeit. Wir hatten gerade die DFB-Pokal-Achtelfinalrunden, der Drittligist Saarbrücken ist noch mal weiter, anders als Dortmund und der HSV. Aber so richtig läuft's für Sie, Herr Haukarp. Auch St. Pauli hat's geschafft.
Ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen traurig, dass der HSV ausgeschieden ist, weil ich natürlich geträumt hatte vom Endspiel St. Pauli gegen den HSV. Muss ich sagen, aber gut, jetzt ist es gekommen. Ich glaube, wir nehmen auch jeden anderen Gegner im Endspiel. Warten wir mal ab, wie die Auslosung läuft. Es ist auf jeden Fall viel drin. Wir haben ja beide in Saarbrücken studiert. Ich muss sagen, ich freue mich auch ein bisschen für den FC Saarbrücken, dass es ihnen schon wieder gelungen ist, so eine, ich würde doch sagen, Sensation hinzulegen und Eintracht Frankfurt auszuschalten. Also das ist ja das, was den Pokal so schön macht, dass die Underdogs da auch mal glänzen dürfen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass der FCS weitergekommen ist. Und ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber dem Vernehmen nach war Saarbrücken ja wirklich auch dominant und hat Frankfurt regelrecht an die Wand gespielt. Also das ist schon erstaunlich. Und jetzt hoffen wir mal, dass sie auch das Viertelfinale nochmal überstehen und weiterkommen. Es sind ja immer weniger Bundesligamannschaften im Rennen. Es ist ja gar nicht mehr so viel da.
Ja, es sind nur noch Stuttgart, Gladbach und Leverkusen.
Ja, die drei. Also klar, mit Stuttgart und Leverkusen auch Bundesliga-Mannschaften der Stunde, die da im Moment vorne an der Spitze sind und auch einen überraschend guten Fußball spielen. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch ein Drittligist es ins Halbfinale schafft. Mal sehen, wie die Auslosung ausgeht. Also sind wir sehr gespannt und drücken den Saarländern die Daumen, auch wenn es ansonsten im Hinblick auf Transformationsfonds und Ähnliches schwieriger wird.
Und damit war's das für heute. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir sind noch einmal da in diesem Jahr, direkt vor Weihnachten am 23. Dezember. Mal schauen, wie weit wir dann mit den Haushaltsfragen für die Entscheidung im Januar sind. Und auch gesamteuropäisch lohnt vielleicht noch ein Update. Stichworte EU-Fiskalregeln und Zinsentscheid der EZB.
Absolut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Eine gute Zeit in der kommenden Woche, beziehungsweise in den kommenden 2 Wochen, bis wir uns wieder hören, so kurz vor Weihnachten. Wir überlegen mal, ob wir ein Weihnachtsgeschenk für Sie parat haben. Obwohl ja jetzt eigentlich vor Weihnachten Zeit des Wünschens ist, müssen wir doch feststellen, in der Wirtschafts- und Finanzpolitik ist die Zeit des Wünschens jetzt erst einmal vorbei.
Das hatte ich eigentlich von dir erwartet, Lars, dass du sagst, die Zeit der Geschenke ist vorbei. Aber da bin ich ja froh, dass es im privaten Umfeld dann doch anders aussieht. Also für Sie, meine liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich auch eine hoffentlich etwas besinnliche Adventszeit, auch wenn die faktisch natürlich häufig besonders hektisch ist. Aber vielleicht können Sie doch ein bisschen auf dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt sich entspannen. Lieber Lars, liebe Frau Müller, ich freue mich, dass wir uns vor Weihnachten nochmal sprechen. Bis dann, haben Sie eine schöne Adventszeit.
Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.